Willkommen bei 90 plus 2, deinem Podcast, der die Nachspielzeit für dich verlängert. Mit Analyse, Leidenschaft und ehrlichen Meinungen zu allem, was im Fußball gerade passiert.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fußball-Podcast 90 plus 2. Ich bin der Patrick und heute habe ich wieder zwei Gäste am Start.
Hallo, hallo.
Grüezi miteinander.
Herzlich willkommen, Dave und George. Und ich würde sagen, gehen wir doch gerade mal straight up rein. Heute schauen wir uns ein bisschen am Anfang Bundesliga an, was ein bisschen passiert ist in den ersten zwei Spieltagen. Vielleicht noch ein bisschen DFB-Pokal, wenn dort noch irgendetwas hängen geblieben ist. Hättest du ein paar Schlagzeilen gegeben, würde ich sagen?
Das ist so.
Mhm. Gibt es da gerade jemanden von euch, der mit irgendeinem Thema gerade am Anfang anfangen
will? Ich möchte einfach mal schnell am Anfang Köln hervorheben, die super gestartet sind in der Saison. Zwei Spiele hatten und zweimal gewonnen haben und auch ein Gegengoal bekommen haben. Und ja, die haben einen super Start hergelegt. Ich glaube, mit 4-1 haben sie gewonnen, das letzte Spiel. Also die Offensive hat ziemlich performt jetzt am Anfang und das ist nicht ganz selbstverständlich, wenn du aufsteigst, dass du gerade so super in die Saison in den Start ist. Das ist sicher wichtig für einen Aufsteiger. Darum bin ich gespannt, was da in den nächsten Spieltag hergeht.
Also musst du sagen, Köln hat mich schon überrascht. Ich habe sie in der Tabelle nicht so weit oben.
Ich habe sie ja, ich weiss noch, aufs 12. da. Klar, zwei Spieltage sage ich noch gar nicht aus, kann schnell gehen. Aber ich habe schon das Gefühl vor der Saison, dass das zu unterschunden mitspielen könnte. Der Start ist nicht gut gelungen, darum bin ich gespannt, wie es mit ihnen weitergeht.
Ja, für mich, also aber es kann noch viel passieren, aber ich habe es jetzt für mich, glaube ich, ein bisschen teuer vertippt. Von dem her auch, ich bin gespannt, was es geht mit ihnen. Es wäre schön, wenn sie oben bleiben. Würde sie ihnen gönnen. Vor allem auch an gewisse Spieler, die sie gekauft haben oder als Ersatz eingeplant haben, finde ich sehr spannend. George, was ist deine Meinung so zu Köln oder wolltest du zu einem anderen Verein?
Ja, hat mich auch überrascht, Köln. Nach meinem dritten Platz, gut, erster Saisonstart, aber immer noch beeindruckend, sage ich, für einen Club, der aufgestiegen ist. Und ja.
Ich finde auch, Köln ist so ein Club, der in die Bundesliga gehört, einfach weil sie jahrelang dort mitgespielt haben und es einfach so ein grosser Club sind in Deutschland, dass sie es auch einfach verdient haben, in der ersten Liga zu sein. Man muss sich natürlich auch verdienen mit der sportlichen Leistung, aber ich bin froh, dass der Saisonstart jetzt so geklappt, weil ich finde, Köln hat sich einen Platz schon auch in der Bundesliga verdient, ein Stück weit durch.
Und dann können wir ja von mir aus vom einen Aufsteiger zum anderen gehen, zum Hamburger SV. Dort ist ja aktuell noch nicht so am Laufen.
Das ist so.
Ja, ja.
Leider, ich habe das Derby habe ich, teilweise so ein bisschen geschaut, ist nebenbei gelaufen. Der Saisonstart ist nicht so gelungen, sie haben gegen Pauli verloren und halt im ersten Spiel so unentschieden geholt. Aber hat noch kein Goal geschossen, das muss noch ein bisschen zu denken geben, aber wie gesagt, es sind zwei Spieltage gespielt, da kann sich noch sehr schnell vieles ändern.
Und wo jetzt so beim HSV, die wenn apropos Goal schießt, jetzt haben sie noch am, so gegen Deadline Day, vor allem am Deadline Day, noch meiner Meinung nach zwei super Transfers eingedeutet von Arsenal. Einen per Laie, der Vieira und der
Sambi Lokonga.
Sambi Lokonga fest verpflichtet. Obwohl er ja dort als gescheitertes Talent betitelt worden ist. Aber ich habe das Gefühl, im HSV können beide Spieler auch durch die Erfahrung ziemlich gut helfen.
Also ich bin wirklich beim Vieira gespannt, wie das rauskommt. Ich habe das Gefühl, es kann so voll der gute Leittransfer werden oder halt voll das Gegenteil.
Mhm.
Ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Ich möchte hier keine Prognose zu ihm abgeben, aber ich habe das Gefühl, auch so eben menschlich und aufgrund von der Erfahrung kann er dem HSV sicher weiterhelfen. Und ich bin jetzt einfach gespannt, wie es gegen München rauskommt. Wir nehmen die Folge vor dem Spiel gegen Bayern München auf. Und ich finde einfach, München ist zu gut, dass da der HSV irgendetwas kann mitnehmen kann. Und ich habe halt auch die Befürchtung, dass es tendenziell ein bisschen höher ausgehen als so 2-3-0-Sieg. Ja, der HSV hat nicht einen schlechten Kader, aber was halt Bayern München für einen Kader hat, hat halt niemand in dieser Liga. Drum, ich hoffe einfach für den HSV, dass sie nicht das Fest unter die Rede bekommen, aber
das hoffe ich auch.
Wir werden es sehen, wie es rauskommt. Wer ich noch schnell rausheben möchte, ist Bremen. Auf dem 16. Rang haben schon ein ganz wildes Goalverhältnis mit 4-7. Also sie haben schon 11 Goal in diesen Spielen hat's schon gegeben. Unter dem neuen Trainer, Horst Steffen, wo ich vom Trainer eigentlich Fan davon bin, aber vom Kader, wie ich schon meine Prognose abgegeben habe, ich sie tendenziell relativ weit unten tippt. Sie haben aber halt Deadline Day auch noch ein paar gute Transfers eingedeutet. Für mich vor allem der Puertas per Laie von Al-Qadsia aus der Saudi Pro League und natürlich mit dem Victor Boniface.
Also Victor Boniface ist ja für mich ziemlich überraschend.
Also sowas
von. Da bin ich gar nicht sicher, was ja, da jetzt zu Bremen geht.
Ich bin aber, ich weiss halt nicht, wie es rauskommt. Es kann auch so einer sein, der seine 10 Goals macht. Es kann auch einer sein, der 20 Spiele verpasst aufgrund von Verletzungen und die anderen Spiele nicht performt.
Das kann auch sein. Aber so nach der letzten Leistung habe ich das Gefühl, wenn er fit ist, dann hilft der Bremen sicher. Vor allem, ihnen hat ja noch so ein 9er gefehlt. Also wir sind der Kicker top, aber nachher ist eigentlich etwa fertig.
Ja, mit dem Dux, jetzt haben sie eigentlich so ein bisschen den Dux können ersetzen, der ja ein schmerzhafter Abgang war.
Genau.
Aber auch jetzt noch, wir haben die Prognose vor dem Deadline Day aufgenommen. Und jetzt ist eben noch der Puertas und der Boniface dazugekommen und der Sugawara, glaube ich, eben auch noch.
Ja.
Aber ich hätte sie dennoch eher ein bisschen untertippt. Vielleicht jetzt einen Platz höher, aber ich finde, mein Call ist immer noch stand jetzt gut gewesen, weil ich habe bei Bremen nicht das Gefühl, dass sie diese Saison oben mitspielen.
Yes, da gehe ich voll und ganz mit dir. Ich sehe Bremen auch nicht so in der Top 7-8. In der Bundesliga.
Ich finde, man kann auch schnell über ein Team reden, das auch noch eine Erwähnung verdient hat aufgrund von einem schwachen Saisonstart. Auf dem letzten Platz ist der SC Freiburg. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so voll präsent gehabt. Ich habe gewusst, sie sind nicht gut gestartet. Aber dass sie aufgrund des Goalverhältnisses letzt sind, habe ich die Saison nicht gerade im Kopf gehabt. Sie sind nicht gut in die Saison gestartet. Ich habe das Gefühl, Freiburg hat genug Qualität, um das Ganze können, relativ schnell ändern. Darum bin ich gespannt, wie es dann weitergeht mit Freiburg.
Gut, wie gesagt, das ist ja wieder ein guter Start eben von Köln. Ich meine, die haben ja Freiburg 4-1 geschlagen. Und ja, ist also wieder nicht so ein guter Start für Freiburg.
Ja, es gibt noch viele Spieltage, die können beweisen oder müssen auch beweisen. Es ist sicher nicht optimal, wenn jetzt wie Freiburg mit dem Goalverhältnis von minus 5 in die Saison startet nach den ersten 2-3 Spielen.
Ja.
Weil Freiburg ist schon immer ein bisschen oben dabei gewesen in den letzten Jahren. Mhm. Und ich habe so die Champions League getippt. Ja, das könnte auch noch ein bisschen knapp werden.
Ja, also ich habe sie schon auch tendenziell oben getippt. Nicht in der Champions League, aber ich glaube so Europa League, Conference League habe ich sie auch getippt, so auf dem 5-6. Und ich habe auch durchaus das Gefühl, dass sie das noch werden erreichen, weil Freiburg hat es die letzten Jahre immer irgendwie geschafft. Und ich habe das Gefühl, dass so ein Saisonstart sagt nicht so viel aus nach 2 Spieltagen. Wenn wir da 7-8 Spieltage gesehen haben, finde ich, kann man noch mal darüber reden. Aber ich finde, nach 2 Spieltagen sagt es noch nicht so extrem viel aus. Vielleicht auch die Mannschaft noch nicht so voll eingespielt ist, obwohl sie ja nicht so viele Transferveränderungen hatten. Aber gleich.
Bei einem anderen Verein, wo jetzt vielleicht die Mannschaft noch nicht gut eingespielt war und jetzt sicher auch wieder durch das ein oder andere Gerücht damals und jetzt auch schon länger bestätigt ist, ist Bayer Leverkusen. Der Erik Ten Hag hat schon müssen seine Koffer packen und ist jetzt vom Dan Kasper
Hjulmand
ersetzt worden. Und ich weiß nicht, wie viel Einfluss der Ten Hag auf Transfers gehabt. Aber ich muss auch sagen, wenn man den Kader anschaut für die Transfers, ich glaube, egal welcher Trainer jetzt die Mannschaft übernimmt, das ist, glaube ich, immer noch sehr gutes Spielermaterial rum. Vor allem jetzt so mit dem Ben Sieger oder so, Thielmann und Kwanza, auch mit dem Eki Fernandes, der aus Saudi-Arabien von Al-Quazza gekommen ist, finde ich, da hat der Kader schon Qualität. Aber jetzt ist halt einfach so noch schon 2 Spieltage und im DFB-Pokal, wo es schon ein bisschen gekriselt hat, habe ich schon selber gedacht, das ist schon ein bisschen der Verein, der schon ein bisschen bestätigt, was man eigentlich schon ein bisschen vorausgesehen
hat. Ich finde es halt einfach immer eigentlich wichtig, wenn du im Sommer den Trainer wechselst, dass der Trainer halt in dieser Sommerpause kann mit den Spielern, dass die Spieler so ein bisschen die neue Spielweise vom Trainer kennenlernen. Haben sie jetzt vom Ten Hag so ein bisschen gelernt, dass das seine Zeit gebraucht hat, ist, glaube ich, selbstverständlich. Man hat ja auch gelesen, dass es nicht nur wegen dem Sportlichen zur Training gekommen ist, sondern auch wegen dem, was sonst so ein bisschen zwischenmenschlich passiert ist. Und darum, ja, ich finde es einfach, eben, wie gesagt, blöd, dass einmal so ein Trainer im Sommer kommt und dann lernen die Spieler eine neue Spielweise kennen und dann 2 Spieltage nach der Saison ist der Trainer schon wieder weg und sie können wieder von vorne anfangen. Ich bin gespannt, wie es da bei Leverkusen weitergeht.
Ich weiss, hast recht, Dave. Es ist der Ten Hag, ja, ist halt schon ein bisschen früh, damit man etwas kann sagen kann. Aber von der Geschichte halt von Ten Hag mit Manchester United musst halt schon ziemlich früh reagieren, dass es nicht so wie bei United wird. Darum sage ich, dass vielleicht ist es der richtige Move gewesen, vielleicht auch nicht. Das kann man jetzt auch nicht mehr sagen.
Das sehe ich schon so, als man früh muss reagieren, aber wenn man auch früher reagiert hat, hat ja so die Verantwortlichen von Leverkusen vielleicht mal bei Amsterdam, bei United selber nachgefragt, hey, wie ist so das Menschliche vom vom Ten Hag. Weil dann wäre so etwas sicher auf die Schliche gekommen. Weil sicher kann es auch mal blöd laufen, dass sich einfach gerade die zwei nicht verstehen. Kann auch sein. Also wir wissen es ja nicht, wer sich dort nicht verstanden hat. Aber es war ja erstens sportlicher gewesen, aber der Entscheid ist ja vor allem wegen zwischenmenschlichen Gefallen.
Ja, und auch, glaub, man hat ja auch gelesen, wie er mit den Spielern umgegangen ist, so ein Xhaka, der Captain ist. Ist er gar nicht so offiziell begrüßt oder hat ihm irgendwie so ein bisschen gesagt, hey, so und so sind meine Pläne, sondern er ist schon wochenlang ist dort ruhig gewesen und kein Kontakt eigentlich gewesen, bis sie sich vor dem ersten Training, glaube ich, mal getroffen haben. Und ich meine, das spricht jetzt nicht für einen Trainer.
Nein, ich glaube, der Erik Ten Hag hat sicher auch nicht gerade wieder eine gute Visitenkarte abgegeben, nachdem er bei United hat müssen den Trainerpost räumen und nachher gerade wieder eigentlich bei Leverkusen. Ich kann mir nach dem sagen, sportlich hat er nicht vielleicht einen falsch machen, aber halt so was das Menschliche betrifft, dass er ein ziemlich schwieriger Trainer ist. Und das tut halt vor allem grössere Vereine oder allgemeine Vereine, dann suchen sie zuerst vermutlich einen anderen Trainer, bis dann der Ten Hag würde einstellen, habe ich das Gefühl.
Ist er nicht gut gewesen bei Ajax?
Bei Ajax schon.
Eben, darum sage ich ja, er ist, du kannst die zwei Clubs nachfragen, aber er hat zwei verschiedene Performances abgelaufen bei diesen zwei Clubs. Du hast Ajax, wo er gut war, und Manchester United, wo halt nicht so gut war. Und dann kannst du wieder den Middle Ground nicht finden.
Ich denke aber auch, das ist der Grund, warum Leverkusen ihn überhaupt eingestellt hat. Weil wenn sie nur das angeschaut hat, was er bei Manu geleistet hat, gehe ich nicht davon aus, dass sie gesagt hat, hey, schau, wir sind voll überzeugt vom Ten Hag, wir wollen dich. Sondern ich nehme an, dann haben sie auch das von Ajax Amsterdam mit einbezogen. Ich nehme nicht an, dass er schon Trainer geworden wäre bei Leverkusen. Darum, eben, wenn man das von Ajax anschaut, das war Top-Performance gewesen, bei Manu nicht so. Darum hat man halt auch nicht gewusst, wie es rauskommt bei Leverkusen. Und zwischenmenschlich hat es jetzt so nicht gestimmt.
Und noch schnell einhaken bei Ajax. Ich glaube, Ajax war heute auch in einem Umbruch gewesen, blöd gesagt. Es hat einen Umbruch gegeben. Ich weiß nicht, wie lange er danach vorher schon Trainer war bei Amsterdam. Aber der junge Spieler, der Licht, war ja dort ziemlich gleich schon Captain gewesen, hat das Team geführt. Und ich glaube, Leverkusen hat sich erhofft, hey, wir haben jetzt 10, 15 Abgänge, die Leistungsträger sind und die wollen wir durch vor allem junge ersetzen. Wenn man das Alter von diesen Neuzugängen anschaut, Tillmann 23, Kwanzaa 22, Ben Sigir 20 und so weiter. Der einzige, der raussticht, ist irgendwie der Lukas Vazquez, der aber mit seiner Erfahrung enorm viel bringt. Und dann habe ich das Gefühl, ich hätte sich Leverkusen erhofft, dass der Ten Hag mit diesen Jungen auch wieder so ein Team aufbauen kann.
Das stimmt. Allerdings hat halt bei Ajax Amsterdam damals hat er Spieler, junge Spieler zur Verfügung gehabt, die entweder schon im eigenen Nachwuchs gewesen sind oder sie geholt haben und sie noch nie mehr gross kennt hat. Das ist halt bei Leverkusen anders. Sie haben eigentlich hier einen jungen Spieler mit viel Talent geholt, wo man aber den Namen bereits gehört hat. Mit dem Kwanzaa von Liverpool, mit dem Tillmann hat man in Deutschland schon gehört. Loic Badé, der bei Sevilla schon gespielt hat. Also, es ist nicht ganz die gleiche Philosophie, aber du hast schon recht, sie haben vielleicht schon so etwas wollen planen mit ihm.
Und ich kann jetzt auch sagen, also der aktuelle Trainer, der Kasper, weiss nicht, was dem seine Spielphilosophie ist. Da bin ich gespannt auf den ersten Spieltag von Leverkusen. Da bin ich wirklich gespannt, was er für ein System aufstellt.
Und ich habe das Gefühl, Leverkusen wird stand jetzt gerade so ein grosser Wundertüte in der Bundesliga.
Genau, wenn man jetzt auch die nächsten 3-4 Spiele anschaut, Bremen kommt, dann kommt Bayern, Stuttgart, ah nein, sind die letzten Spiele, Entschuldigung. Aber kommt halt darauf an, da nächste Gegner, Gladbach, Frankfurt als nächstes. Gegen Frankfurt wird sich schon zeigen, ob es etwas gebraucht hat oder nicht. Aber ich muss auch dann im Spiel sehen, gegen Frankfurt, hey, der Trainer hat noch nicht lange Zeit gehabt, seine Spielidee einzubringen. Es braucht vielleicht auch wieder 2-3 Wochen.
Ja, ich finde, du darfst einfach jetzt nicht panisch werden, wenn es gegen Frankfurt nicht einen Sieg gibt. Weil eben Frankfurt ist eingespielt, hat einen guten Saisonstart gehabt und eben der Hjulmand hat jetzt noch nicht so lange bei Leverkusen Zeit gehabt, um den Spieler zu sagen, wie er spielen will. Und es war auch noch eine Nazi-Pause gewesen. Also ein paar Spieler waren auch noch unterwegs mit den Ländern. Darum finde ich, dass wir da noch nicht panisch werden, falls es jetzt wieder nicht klappt mit dem ersten Sieg. Aber wie es rauskommt, wird sich zeigen.
Nein, ich habe das Gefühl, du musst ein bisschen das Spiel nach Frankfurt anschauen, so St. Pauli, Union Berlin, Mainz, dort, wo du eigentlich wirklich so Pflichtpunkte hast, zum Holen. Also dann die gleich auch holst, auch wenn dein System noch nicht dort ist oder deine Spielidee. Und darum habe ich das Gefühl, da muss eigentlich schon irgendwann dann die Wende kommen und hoffentlich nicht schon wieder der nächste Trainer.
Ja, ich finde, der Rest der Tabelle ist eigentlich noch nicht gut. Wie gesagt, auch das, was wir jetzt besprochen haben, ist noch nicht so viel, sagt noch nicht so viel aus, wie erst zwei Spieltage durch sind. Aber ich finde, der Rest der Tabelle ist so ein bisschen, ja, finde ich nicht gross etwas, das noch voll raussticht.
Nein, also höchstens erwähnenswert wäre Frankfurt noch für mich. Die haben jetzt halt eben trotz der Abgänge von Marmoush und Ekitike zwei wertvolle Stürme verloren und sind trotzdem immer noch, sind ja gute Transfers gemacht, immer noch eigentlich, da oben hat es auch noch kein Spiel verloren und sind aktuell der größte Verfolger von Bayern und ich habe das Gefühl, das wird diese Saison auch so sein. Also ich bin für Dortmund, weil ich Dortmund auf dem 2 als Dortmund wieder raufkommt und darum Bayern ist eh klar, habe ich das Gefühl, dass die da oben stehen.
Ja, ich habe das Gefühl, du kannst nach zwei Spieltagen noch nicht viel aussagen bei diesen Teams, ausser finde ich bei München. Auch wenn sie jetzt aber nur Dritte gewesen wären am Anfang der Saison. Also jetzt, wenn sie jetzt Dritte wären, hätte ich trotzdem gesagt, sie wären Meister. Einfach auch vom Kader her.
Apropos Kader, was haltet ihr eigentlich so vom Leihdeal Nicolas Jackson, der am Deadline Day noch so für Trara gesorgt hat?
Es ist ja klar gewesen, dass Bayern ein Backup für Harry Kane wird. Dass es Leih, wie es jetzt so wurde, ist okay, aber ja. Kaufpflicht von 60 Millionen, die kann gelten bei gewissen Spielen, bei 40 Spielen muss erreichen, was ja nicht wird passieren, dann ist es okay. Also
hoffentlich.
Die werden nicht erreichen und sonst wäre 60 Millionen einfach viel zu viel.
Ich kann den gleich mal, also er hat nicht viel gezeigt bei Chelsea und ich sehe, das kann sein, weil es ein anderer Spieltyp ist von der, zwischen Bundesliga und Premier League, aber wie es der Dave auch gesagt hat, es ist...
Also er hat halt gleich seine 12-13 Goal geschossen in der Premier League, aber er hat halt auch sehr viele Fehlschüsse gehabt, die man hat müssen rein tun als Stürmer in der Premier League und gleich noch 12-13 Goal, darum...
Das ist ja so. Also ich finde, der Leihdeal ist nicht schlecht, er ist ein Backup, du kannst ein Jahr haben, wenn er nicht gut ist, hast du wieso, oh, ja, dann geben wir halt wieder retour. Natürlich auch, als der Deal stand, kannst du von seinem Gehalt und Bonus verzichtet, was ja sich für Bayern nicht so schlecht ist. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen mehr aus Bayern-Perspektive, ich glaube, die 60 Millionen ist ja nicht wert. Das einzige Problem, das Bayern könnte haben, wenn sich jetzt wirklich der Harry Kane am 5. Spieltag schwerer verletzt, weil dann kommt schnell auf die 40 Spiel mit Champions League, Bundesliga, ich glaube ein dritter Stürmer wüsste ich gerade nicht, wo dort...
Gut, dann könnte jetzt immer noch, wenn sie wissen, ja, die 60 Millionen, wenn man die zahlen, kannst du immer noch irgendeinen ablösefreien Stürmer holen.
Ja, schon, aber es muss dann halt auch funktionieren.
Ja, ob der Jackson funktioniert, ist die andere Frage.
Das werden wir noch sehen. Ich habe das Gefühl, für seine Rolle muss ein Colton wieder funktionieren.
Das werden wir sehen, werden wir sehen.
Wenn wir noch über Dortmund reden, oder?
Ich finde, bei Dortmund gibt es noch nicht so viel zu sagen. Sie haben gewonnen gegen Mainz. Nein, nicht gegen Mainz, Entschuldigung, gegen Union Berlin natürlich. Wo sie einigermaßen okay gespielt haben. Sie haben 3-0 gewonnen, aber ja, das Spielerische kann sicher besser sein. Ich gebe ihnen noch ein bisschen Zeit. Und da sind Pauli, ja, muss man nicht groß darüber reden, halt, finde ich auch einfach spielentscheidende rote Karte gewesen, die ich noch nicht ganz verstehe. Wo es Rot und Penalty gibt, obwohl ja eigentlich letzte Mal Doppelbestrafung nicht mehr geht, aber es hat geheißen, klare Chancen für Eiterlig. Das ist ja nachher gleich eine doppelte Bestrafung, also dass du Penalty und Rot bekommst. Durch das sind es nachher mal weniger gewesen, haben noch das 3-3 bekommen. Schönes Goal, Pauli hat Welle, das ist okay, passt. Aber ich finde, ich kann zu Dortmund noch nicht viel sagen, weil das 3-3 ist einfach auch bitter gewesen.
Das Einzige, was ich jetzt noch etwas raussehen will, ist der Transfer von Fabio Silva.
Ja, das soll jetzt noch holen, ist mir gleich, aber 22,5 Millionen für einen Silva, da leist du gescheiter einen Jackson aus.
Für den Preis, ja.
Ich hätte jetzt auch gesagt, Fabio Silva hat uns auch nicht vom Hocker gehauen und dann hast du ihn noch verletzt gekauft.
Ja, das kommt noch dazu.
Und das hat dazu Grund geführt, dass jetzt Brentford hat 70 Millionen geboten.
Für den Bayer, ja.
Genau, und wir haben das Angebot nicht annehmen, weil der Silva aktuell noch verletzt ist. Das habe ich jetzt auch
was ich einfach noch ein bisschen traurig gefunden habe, der hat es noch Dortmund gepostet. So. Gefühlt etwas vom Ersten, wo er so zum Stadion gefahren ist und er im Auto sagt, ist der the new kitchen? Da hat er wirklich so gelacht und gefragt, so, ist dort die neue Küche? Und dann haben sie gedacht, ja, ich finde das nicht so positiv, dass ein Spieler das direkt mitbekommen hat und das so muss sagen und so. Ja, das sind nur so kleine Details, aber...
Kleine Details?
Also, ja, 11 Millionen ist nicht ein kleines Detail. Ist das
Nicolas Jackson? Fast.
Ja, aber es ist fast der Leiter von Jackson, so eine Küche. Nein, es ist einfach... Ich finde das Ganze, der Start ist noch nicht so optimal gewesen, aber ja. Solange sie seine Leistung bringen, ist okay und dann lasse ich mich gerne vom Besseren lobbyieren.
Sicher doch, das wäre ja für alle Parteien, glaube ich, super, wenn er seine Leistung zeigt. Ich hätte sonst noch einen Verein, wo man darauf eingehen, RB Leipzig. Die haben auch gegen Deadline Day noch viel Abgänge gehabt, weil der Openda ist noch zu Juventus gewechselt. Und ich habe, wenn man so die Abgänge anschaut, ich glaube, die enorm viel Qualität verloren, vor allem in der Offensive.
Die haben gefühlt die ganze Offensivreihe, die letzte Saison irgendwie so 30 Spiele gemacht haben, haben die verloren.
Muss für mich sind jetzt der Harder, glaube ich, noch ein paar Sekunden oder Minuten vor Abschluss über die Bühne gebracht. Sporting hat er funktioniert, aber bei Leipzig funktioniert, weiß ich jetzt nicht.
Hat funktioniert über über halt die Führung vom Amori. Aber ja, also er müsste sich können gut einspielen können in Leipzig, ja.
Ja, ich finde Leipzig vom Kader her haben sie sich deutlich verschlechtert. Openda verloren, Sesko verloren, Xavi Simons verloren. Die haben die drei offensiven Leute verloren, die sie letzte Saison eigentlich immer so damit gespielt haben. Und haben das ersetzt mit einem Romelu, so einem brasilianischen Stürmer, den ich vorher nicht gekannt habe. Jetzt eben mit dem Konrad Harder. Ja, sie können sehr gut junge Talente sein. Ich weiss nicht, ob das Ganze dann direkt funktioniert und das kannst du ersetzen. Darum bin sehr gespannt. Ich finde es nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert, die Saison. Da hat man mal Leipzig nicht in die internationalen Wettbewerbe dabei. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze rauskommt.
Ich auch, also mir würde es auch nicht ausmachen, wenn es jetzt mal Tabellenplatz 8 oder 9 wird bei Leipzig.
Ich kannst du auch noch das 1 vorher tun?
Ja, okay. Das wäre für mich auch okay. Da hat ja keine Bedauern mit dem Verein. Ich habe also den Romelu, was jetzt so gesehen habe, bis jetzt so, ich glaube, der könnte auch nicht schlecht kommen. Aber eben, es sind halt viele Junge und du musst halt die Jungen anführen. Und sind ja der Trainer gewechselt mit dem Oli Werner. Ich habe das Gefühl, es braucht alles jetzt noch ein bisschen Eingewöhnungssachen und so. Ich bin gespannt, wenn wirklich jetzt so der Harder wirklich seine 10, 15 Goal macht. Oder seine 10 Goal macht in der Hinrunde. Ob der nicht irgendwie so aus der Premier League in einen Verein kommt, wo es sich ein bisschen kreiselt. Keine Ahnung, ob es jetzt Newcastle wäre, United, Arsenal, wo dann kommen und sagen, oh, der hat 10 Goal gemacht, komm, wir geben jetzt so noch 50 Millionen. Ob nicht das Paket wieder voneinander geht.
Das weiss man halt nicht, da bin ich wirklich gespannt, wie sie auch performen. Ich sage, wenn sie nicht so super performen, kommen dann auch die Anfragen vielleicht nicht so rein. Darum bin ich ja wirklich gespannt, wie das kommt.
Also der Bayer hat auch eine Anfrage von 70 Millionen bekommen?
Ja. Du, ich finde, er hätte auch nicht auf dieser Position können spielen, wo er mega gut wäre.
Nein, das muss man auch sagen, aber ich hätte jetzt, wenn man jetzt einen Ersatz gefunden hätte, ich glaube, ich hätte 70 Millionen angenommen als Dortmund-Vorstand.
Auf jeden Fall, aber wegen diesen 70 Millionen, das ist viel Geld. Ich finde einfach, der Bayer hat mehr Qualität, als er können zeigen konnte. Darum würde ich es mir wünschen, dass man auch mal auf dieser Rolle ihn würde einsetzen würde, wo er mega gut ist. Ist halt auch schwierig, kannst du nicht, oder klar kannst du ihn dort nicht einsetzen, weil du Girassi vor der Nase hast, aber ich bin gespannt, wie es beim Bayer die Saison rauskommt und ich würde es mögen gönnen, wenn er da wieder seine 15 Goal würde machen.
Gibt es noch irgendeinen Verein, oder wenn wir zu unseren Top- und Flop-Transfers gehen?
Ich würde zu den Transfers gehen.
Noch schnell zu den Transfers. Jeder von uns hat zwei Top- und zwei Flop-Transfers rausgeschrieben und er denkt, schlägt die ein oder schlägt nicht ein. Es wird sicher Diskussionen geben, weil wir wissen nicht, wer von uns wer aufgeschrieben hat. Was wenn ihr mit dem ersten Flop oder mit dem ersten Top starten?
Ich würde mit einem, der positiv einschlagen, anfangen.
Gut, wo also, willst du denn gerade anfangen?
Ich kann schon anfangen, ja. Ich habe mir einen rausgeschrieben, der viel Geld gekostet hat, in die spanische Liga gewechselt ist. Und der lässt auf den Namen Dean Huijsen von Bournemouth zu Real Madrid gewechselt. Er ist 20, hat am Anfang für Holland gespielt, jetzt mittlerweile für Spanien und dürfte jetzt sogar auch wirklich spielen im Nationalteam. Hat bei Bournemouth letzte Saison 3 Goal geschossen und 2 Vorlagen gemacht als Innenverteidiger. Seine Stärken sind die langen Bälle und die allgemeine Passgenauigkeit, letzte Saison 85%. Und ich finde das für Real ein sehr interessanter Transfer, weil er 20 ist, ein Top-Talent ist und er so ein bisschen die Abwehr von Real kann verjüngen. Weil sie haben einen Alaba, der 33 ist, einen Rüdiger, der 32 ist und sie haben einen Asensio, der 22 ist und einen Militao haben sie noch. Aber der Militao ist sehr anfällig für Verletzungen und ich finde, sie können jetzt schon bei Real so ein einen langsam daher tasten, der jung ist und die Zukunft von Real Madrid kann sein. Und dann 60 Millionen ist viel Geld, aber ich habe das Gefühl, der Huijsen wird funktionieren bei Real Madrid und darum habe ich das als Top-Transfer eingeordnet.
Ich muss sagen, das ist, finde ich auch, ist ein super Transfer, was wir jetzt in letzter Zeit gehört haben, dass der Alaba und der Rüdiger nächstes Sommer keine Zukunft mehr haben bei Real Madrid. Beim Alaba halt vom Alter und wegen der Verletzungsanfälligkeit. Bei Rüdiger kann man sagen, wenn man jetzt durch die Länderspielpause auch die Leistung in der Nationalmannschaft in Betracht zieht, kann man sagen, gut, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, die man im Training auch sieht, damit sie nicht mehr überzeugt sind von ihm. Ich finde, mit dem Huijsen, er ist jetzt ein Spanier geholt, ist 20, das heisst, er kann 10 Jahre noch dort spielen. Ich glaube, da kommt auch der Preis von diesen 60 plus Millionen, ich weiss, ob es dort noch Bonuszahlungen gibt oder nicht, finde ich auch gerechtfertigt.
Ja, bei der Gleichmeinung, ich meine, Huijsen hat bei Bournemouth gerissen, muss ich sagen. Auch wenn es nicht so...
Bournemouth ist, glaube ich, der Top 8 oder Top 9 gewesen sogar, wenn es mir recht im Kopf wäre.
Aber doch ganz...
Und sind es, glaube ich, sogar so Top 5
in der Kerkes war auch die gewesen.
Ja, Milos Kerkes ist bei Bournemouth links.
Also sie haben für das Verhältnis von Bournemouth ziemlich gut abgeschlossen. auch mit der Hilfe von eben Hülsen. Darum sage ich, mal schauen, er macht ja einen Top-Job bei Real Madrid jetzt gerade. Und ja, hoffen wir, dass das wird weiterhin der Fall sein.
Soll ich weitermachen mit meinem Ersten oder willst du schon?
Ich würde es sonst machen.
Gut.
Ich gehe in meinen Herzensverein. Ich muss einen Spieler erwähnen, der Benfica geholt hat. Der Dedic, der Amar Dedic. Also, das ist ein rechter Verteidiger. Ist von RB Salzburg gekommen. Muss ich sagen, er hat in den wenigen Spielen, die es gegeben hat, also in den drei Spielen, die Benfica gespielt hat, ziemlich gut gespielt. Hat eine gelb-rote Karte bekommen. Ja, aber trotzdem ziemlich eine gute Performance für einen rechten Verteidiger.
Yes, ich habe jetzt nicht allzu gross mit dir, ich habe jetzt nicht allzu genau angeschaut. Ich habe mir jetzt noch andere Transfers rausgeschrieben, aber ich glaube, für Benfica ist jetzt der Deal nicht schlecht.
Ich meine, 12 Millionen geht eigentlich ziemlich gut, darum, ja.
Dave, würdest du schon noch etwas dazu sagen? Das soll ich gerade mit meinem ersten Top-Transfer erzählen.
Nein, du darfst sehr gerne weitermachen, weil ich kann zum Dedic auch nicht so viel ergänzen. Bin da wirklich gespannt, wie das wird funktionieren, aber ich kann da jetzt nicht noch gross etwas ergänzen.
Mein erster Top-Transfer aus der Bundesliga, Premier League, einer von diesen vielen in diesem Sommer, fast 100 Millionen gekostet, ist von Frankfurt auf Liverpool Hugo Ekitike. Ich finde, es ist viel Geld, aber was er in den ersten Spieltagen schon gezeigt hat, ich glaube, der wird jetzt funktionieren, auch mit dem Wirtz hinten da. Ich glaube, das gibt ein neues, keine Ahnung, Konstrukt in der Offensive. Ich bin auch überzeugt, dass der Ekitike auf den Flügel kann gehen, wenn jetzt irgendwie den Salah-Ersatz suchst. Also er könnte dort rausrücken. Es gibt dann noch ein paar andere Spieler, die auch noch oder neu gekommen sind, die auf der Stürmerposition ihren Platz haben.
Ich finde deinen Ansatz und deine Meinung voll vertretbar. Ich hätte es nicht als Top-Transfer reingenommen, stand jetzt, weil ich einfach gespannt bin, wie es weitergeht mit dem Isak. Ich hoffe für ihn, dass er nicht den Isak einfach so vor die Nase gesetzt bekommt und dann einfach nicht mehr spielt, weil er hat ja wirklich gut gestartet, aber der Isak ist halt der Isak und hat schon performt in der Premier League, darum bin ich da noch ein bisschen zweigespalten, aber ich finde auch der Ekitike ist ein super Spieler. Ich finde es einfach sehr gut, dass du nicht reingenommen, weil das wird spannend, was im Sturm passiert.
Yes, das kann sehr spannend werden, eben darum habe ich ihn reingenommen, aber ich habe das Gefühl, er kann sich wirklich mit seiner Spielweise und Vielseitigkeit vorne einsetzen. Einbringen, je nachdem, kannst du ihn auch mal als hängende Spitze hinter dem Isak bringen oder als ZOM, ich weiss es nicht, was er alles kann oder wird gut spielen. Und von dem her, Schorsch, wolltest du noch etwas sagen oder wollen wir zum Nächsten?
Wir können zum Nächsten gehen.
Machen wir gerade den nächsten Top-Transfer oder einen Flop?
Ich würde sagen, wir machen zuerst die Top-Türe.
Gut, genau.
Ich mache es mit meinem zweiten Top-Transfer weiter. Das ist einer, der kein Geld gekostet hat, weil er ablösefrei gewechselt ist. Aus der Ligue 1 in die Serie A. Wir wissen, dass bei Juventus Turin jetzt mittlerweile der Openda und der Vlahovic spielen. Allerdings hat Juve noch zugeschlagen bei Lille und hat sich den Jonathan David, einen Kanadier, geholt, der 25 ist. Hat einen Markt auf 45 Millionen, hat immer 15-16 Goal in der Ligue 1 geschossen. Spitzenwert in der Saison 2022-2023 mit 24 Goal. Das ist sehr stark. Hat jetzt auch eine sehr starke Konkurrenz im Sturm, eben mit dem Vlahovic und dem Openda. Man muss aber berücksichtigen, dass sie letzte Saison den Kolumani ausgeliehen haben und nicht verpflichtet haben. Weil ich auch das Gefühl habe, sie haben doch schon zu dem Zeitpunkt gewusst, dass es mit dem David zustande kommen könnte. Und sie mit dem David auch einen guten Ersatz beraten haben für den Kolumani. Und der Kolumani halt auch teuer gewesen wäre. Und für mich ist ein Top-Transfer der Jonathan David zu Juventus. Weil er hat jetzt am Anfang auch schon gespielt und hat schon das Goal geschossen. Und ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren.
Ich habe das Gefühl, es gibt genau einen Verlierer bei diesem Transfer und das ist Lille. Weil der Spieler ist schon vor 2-3 Jahren mit um die 60 Millionen gehandelt worden oder 50. Und jetzt der Spieler mit 25 ablösefrei zu verlieren. Das finde ich schon bitter.
Ich weiß ja nicht, wie es abgegangen ist. Vielleicht hätte David einfach überhaupt nicht verlängern wollen. Aber aus Sicht von Lille hat er alles dran gesetzt, um mit dem irgendwie verlängern und nicht gleich noch können verkaufen für 50, 60 Millionen. Aber so stand jetzt ist wirklich der grösste Verlierer Lille.
George, gibt es noch irgendeine Meinung von dir? Oder willst du mit dem nächsten Top-Transfer weitermachen?
Ich mache sonst weiter mit meinem zweiten. Müssen wir halt auch erwähnen, Viktor Gyökeres. Ich meine, in diesen drei Spielen 2 Goals geschossen. Ist auch ein guter Start für ihn. Hoffen wir, dass es noch mehr kommt. Aber es ist schwierig zu sagen, weil von der portugiesischen Liga zur Premier League ist ein riesen Unterschied. Darum denke ich, es kann auf beide Seiten gehen, ja.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zweigespalten. Ich als ihr Arsenal-Supporter in der Premier League finde das natürlich ein guter Transfer. Ich bin vom Gyökeres eigentlich Fan, wenn er so gespielt hat bei Sporting in der portugiesischen Liga, als er in der Champions League gezeigt hat. Ich muss jetzt aber auch sagen, ja, er hat Goals geschossen, aber es hat auch ein Match gegen Liverpool, sein Debüt, wo er jetzt fast keine Ballberührung gehabt und nicht viel zum Zug gekommen ist. Darum bin ich noch gespannt. Ich hoffe, er kann sich noch verbessern. Oder irgendein Spiel wird besser ausgelegt, damit er mehr besser zum Zug kommt. Was sicher nicht passieren darf, finde ich bei Arsenal, als man nur noch sagt, hey, wir passen das Spiel auf ihn an, dass man nur Ball auf ihn spielt, weil wenn er dann nicht funktioniert, ist es dann wieder schwieriger, jemand anderen dann zu setzen, finde ich jetzt.
Das ist meine Meinung. Ja, da stimme ich gut zu. Also wenn es dann anfängt, dann gleich das System wie bei City mit Haaland bei der Debüt-Saison, kann es schwierig sein für ihn. Er hat die physischen Attribute, aber es ist halt Premier League und das ist schon ein bisschen härter als irgendeine andere Liga.
Kann ich zustimmen? Ich bin einfach noch nicht ganz so überzeugt, dass der Transfer die 75 Millionen wert ist. Wenn ich es recht im Kopf habe, hat er 70 Millionen sicher gekostet. Und Arsenal hat die letzten Jahre nie einen Stürmer gehabt, der 20 Goal gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das wird funktionieren mit dem Spielsystem, das sie jetzt gerade haben.
Yes, ich bin gespannt. Ich hoffe es für ihn. Ich hoffe es für ihn und auch für Arsenal. Ich mache sonst mit meinem zweiten Top-Transfer weiter. Ich glaube, der hat den Sommer nie mehr gesehen. Er war ein Schnäppchen. Eigentlich ist es fast zu einfach für den Verein, finde ich, diesen Spieler zu holen. Gianluigi Donnarumma zu Manchester City, 30 Millionen. Es hat keine Konkurrenz gefühlt. Wieso Bayern oder Arsenal, wieso nicht andere Vereine reingefunkt bei dem? Für 30 Millionen? Der hat einen Marktwert von 40.
Ja, und der
weltbeste Goalie.
Ja, ist der weltbeste Goalie.
Ja, das ist wirklich krass.
Ich finde es fahrlässig, dass der PSG einfach so lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man vergleicht den Mamardashvili, hätte ich sogar im Kopf, ist teurer gewesen als der Donnarumma. Und der Donnarumma ist vielleicht ein Jahr älter als der Mamardashvili. Und ich finde, der beste Goalie stand jetzt und dass er nur 30 Millionen kostet, ist wirklich krass.
Ich finde fast noch erstaunend, dass nur City um ihn gepult hat und alle anderen Vereine sich so, oh nein. Ich finde jetzt so, also, Bayern hat 30 Millionen. Ich finde, Atletico hat dieses Rennen dürfen einsteigen, sie sind der Oblak, aber er ist auch schon 5, 6 oder 30.
Du kannst auch Real mit einbeziehen, der Courtois ist auch
30. Genau, du könntest Real mit einbeziehen. Barcelona hat es weniger, aber es gäbe schon etwa 5 Vereine, die mindestens, auch wenn es nur den Preis aufschießen wollen, für einen anderen Verein, aber könnten mitbieten, habe ich so das Gefühl.
Auf jeden Fall, absolut. Dass er nicht in die Serie A geht, verstehe ich, weil er dort halt bei AC Milan war und die haben es gerade nicht nötig. Und dass er dann nicht zu Inter geht, wo der Sommer ist, wo halt schon älter ist, ist ja klar. Gut, in der heutigen Zeit ist es leider eben nicht so klar, dass du nicht zu einem Konkurrent kommst.
Doch, ich glaube, der Gigi Donnarumma hast schon eingefleischt.
Ich habe jetzt das Gefühl, als Italiener gehst wahrscheinlich dann auch nicht gerade so zu dem Club, wo so ein bisschen der grösste Erzfeind ist vom anderen Verein in Mailand. Darum,
ja, ich glaube vor allem, wenn sie eben das Stadion teilen,
ja,
aber so ein riesen Derby wie eben Milan Derby, also das wäre schon ziemlich viel Druck auf Donnarumma, wenn er auf Milan würde gehen, aber das ist ja nicht der Fall.
Es hat aber in dem Top-Transfer auch einen Verlierer dabei, also klar zum einen PSG, aber die sind selber schuld, die haben ihn ja aussortiert, aber zum anderen auch der James Trafford, den sie geholt haben, ein anderer Goalie diesen Sommer, ein Junge, in der Jugend hat er bei City gespielt, dann bei Burnley und jetzt haben sie ihn, glaube ich, auch für 20 Millionen oder mehr geholt. Ich glaube, ihm ist sogar am Anfang von der Saison eben so ein bisschen zugesprochen worden, dass er Nummer 1 wird bei City.
Trafford ist für 31,2 Millionen
teurer
als der Donnarumma.
Und ich glaube, Anfang Saison ist ihm sogar die Nummer 1 so ein bisschen versprochen worden. Und sie haben eigentlich gewusst, dass der Ederson wird gehen oder sie ihn loswerden. Und jetzt kommt er einfach den Donnarumma vor die Nase gesetzt. Aber ich finde das so...
Aber es passt halt ein bisschen zu City.
Ja, klar. Ich finde es einfach sehr bitter. Es ist ein City-Junior gewesen und du gehst mit ihm so respektlos um. Ich finde das so bitter.
Nein, es ist
glaube ich auch mit dem Cole Palmer, glaube ich, gewesen.
Kann sein, ja.
Ist ihm auch, glaube ich, versprochen worden, dass er ein Stammspieler wird.
Ja, nachher hat es aussortiert zu Chelsea, gell?
Genau, ja. Und ja, ich glaube, das ist eben so ein City-Sache.
Ich finde es einfach noch krass, wenn du einen Spieler einkaufst, den Sommer, für 30 Millionen, wo ja ein rechte Summe ist für einen Goalie. Ja. Und eben du einkaufst und nachher ist er dann plötzlich nicht deine Nummer 1. Weil den Palmer hast du schon gehabt in dem Sinn und hast nicht nochmal 30 Millionen gezahlt und sortierst nicht aus. Das kann man eigentlich gerne im Fußballbusiness. Es ist auch nicht geil, wenn du sagst, ja, du hast Stammpotenzial bei uns und so. Und nachher wirst du aussortiert. Aber ich finde da 30 Millionen ausgeben für einen Goalie und dann einfach so einen anderen vor die Nase stellen, finde ich so respektlos.
Das ist ja so. Wenn wir sonst zu den Flop-Transfers gehen?
Können wir machen. Ich forsche schon an, wenn es euch recht ist. Ich kann nämlich sonst gerade in der Liga bleiben. Von der Bundesliga ist er Premier League gewechselt für 56 Millionen. Er lässt auf den Namen Jamie Gittens. Aus Dortmunder Sicht muss ich sagen, habe ich bei Dortmund nie wirklich mega gut gefunden. Er hat ja so eine Phase gehabt, wo er seine Goals gemacht hat. Ich bin noch nie wirklich voll Fan von ihm. Er hat jetzt in der Saison schon in 3 Einsätzen 89 Minuten gespielt, kommt also zum Zug, hat aber auch eine riesige Konkurrenz. Hat in der Bundesliga 76 gespielt, 12 Goal, 11 Assists gemacht, also 23 Scorer. Ist okay, mehr auch nicht. Für mich ein Flop-Transfer, ich weiss nicht, wie er jetzt 56 Millionen wert sein. Verstehe aus Sicht von Gittens, dass er zurück nach England wird, wenn er schon Engländer ist. Aus Sicht von Chelsea, gut, sie haben das Geld, glaube ich, so oder so für ihn, dann zahlen die 56 Millionen. Für mich ist der grösste Gewinner da ganz klar Dortmund. Weil ich den Gittens nicht, also ich würde für den Gittens nicht 56 Millionen zahlen. Für mich ist es ein Flop-Transfer, weil er in der Premier League nicht funktionieren wird. Weil ich finde, es gibt Spieler, die haben mehr Potenzial als Jamie Gittens. Meine Meinung.
Bin ich voll deiner Meinung, von euch gar nicht viel anzuhängen.
Ich kann auch nichts zu ergänzen.
Weil sonst hänge ich gar nicht, weil da können wir gerade beim Verein bleiben. Chelsea hat noch einen anderen Flügelspieler ziemlich ja, knapp vor, um den Deadline-Day herum verpflichtet. Für 10 Millionen weniger vom Liga-Konkurrent Manchester United, der ist von Alejandro Garnacho. Er hat zwar bei United eine Phase gehabt, wo er performt hat, aber ich habe das Gefühl, seine Persönlichkeit ist nicht einfach zu handeln. Er ist ziemlich ein eigener Dieter und auch auf dem Fußballplatz, wenn er nicht sein Spiel aufzieht, ist er glaube ich auch nicht der einfachste zum Handeln. Und darum, die Konkurrenz ist gross bei Chelsea auf den Flügelpositionen. Und darum muss ich sagen, ich glaube, der Transfer wäre nicht nötig gewesen.
Und ich finde auch, der Garnacho ist halt so inkonstant. Wie auch der Gittens war. Du musst doch auch so ein bisschen Spieler holen, die konstant gut spielen. Es wird nicht immer als der Score gemessen, überhaupt nicht. Das möchte ich auch noch mal erwähnen. Aber ich weiss, der Gittens hat manchmal wirklich bodenlose Leistungen dabei gehabt, wo gefühlt nichts aufgegangen ist in dem Spiel. Und das ist beim Garnacho auch so. Was vielleicht auch Menu geschuldet ist, weil Menu so ein bisschen in der Krise war, was ja bei Dortmund zwar auch der Fall war, aber nicht so extrem wie bei Menu. Und gleich sind beide extrem inkonstant gewesen und aus dem Grund, ja, also verstehe ich voll.
Schon, wolltest du etwas sagen oder mit deinem ersten Flop-Transfer weitermachen?
Ich mache gerade mit meinem weiter. Jean-Félix zu Al-Nassr. Ist halt ein bisschen kontrovers. Ich meine, junge Spieler zu Saudi League, das ist... Ich bin nicht so ein Fan von dem. Ich meine, das ist praktisch Karriereende für mich. Und es hat wahrscheinlich bessere Clubs gehabt, vielleicht nicht mehr grosse Clubs, weil er halt nicht bei Atletico nicht performt hat oder bei Barcelona. Es ist Barcelona ein bisschen besser als Atletico, aber ja, er ist halt noch jung, sein Charakter hat einfach nicht, stimmt einfach nicht so gut für den Teamplay, wo er halt nicht macht. Ja, ich sage, wie gesagt, es gäbe viel bessere Mannschaften, die gut für ihn wären, wenn er das Geld verfolgt. Das ist halt seine Entscheidung.
Das ist ja so, natürlich. Ich finde jetzt den Transfer aus seiner Sicht verschonen nicht. Also außer wegen Geld halt, aber weiss nicht, vielleicht hilft es ihm wieder...
Schritt zu fassen und so genau. Wieder reinzukommen. Aber ich finde, da gibt es andere Clubs, wo du das ja. Besser kannst.
Klar, natürlich. Also ich meine, wenn du zum irgendwie Mitteltabelle, Bundesliga oder irgendwie so etwas, weißt du, einfach ein schwächere Mannschaft, die ihn gut kann brauchen kann, mit seinem Playstyle. Ich meine, er ist ein guter Spieler, in sich. Er hat gute Taktik und also dort gute Technik und alles.
Er ist auch gut mit dem Fuß am Ball.
Genau, ja. Eben. Und es ist auch schade, dass er jetzt auf Saudi wechselt. Meine andere Clubs, zum Beispiel Benfica, war auch ein Gerücht gewesen. Das würde uns wahrscheinlich auch gut helfen. Ich meine, Stand jetzt ist unser Sturm, also nicht unbedingt, also Flügelsturm ist eigentlich nicht so schlecht. Darum hätte ich es auch nicht gross gesehen. Aber ja, Al-Nassr ist halt, bin ich nicht so der Fan.
Ja, ich auch nicht. Dave, willst du mit deinem zweiten und letzten Flop-Transfer weitermachen?
Ja, sicher. Kann man sich darüber streiten, ob man es als Flop einstufen kann? Der Piero Hincapié, von Leverkusen zu Arsenal gewechselt. als Innenverteidiger für 52 Millionen. Viel Geld, ist gut gewesen bei Leverkusen, er hat gezeigt, was er kann. Hat Leverkusen eigentlich auch so ein bisschen zur Meisterschaft geführt mit der defensiven Stabilität. Allerdings habe ich ihn als Flop eingestuft, weil er ja ganz klar weiss, der Gabriel und der Saliba sind einfach vor ihm gesetzt, weil sie zu sehr eingespielt sind und einfach auch zu stark als Duo funktionieren. Und der Gabriel ist erst 27 und der Saliba 24. Also wenn einer von denen nicht einfach plötzlich geht, sind die noch ein Jahr, zwei, wenn sie verletzungsfrei bleiben, einfach gesetzt. Und er ist so wie so ein dritte, wenn nicht sogar vierte Wahl. Weil Arsenal hat den Sommer auch noch einen Spieler von Valencia geholt, auf den Namen Mosquera los, genau. Auch als junger Spieler. Die duellieren sich jetzt wie so ein bisschen um Platz 3 oder als Platz 1 Nachfolger, falls einer geht oder sich verletzt. Aber ich finde, für das 52 Millionen ausgeben ist schon viel. Und darum habe ich ihn als Flop-Transfer eingestuft, weil er doch auch einfach weiss, er wird nicht Stamm spielen. Und bei Leverkusen hat er die Möglichkeit gehabt, Stamm zu spielen in der Champions League und um einen Titel mitspielen, auch wenn jetzt Leverkusen zwar etwas durchgemacht hat oder am Durchmachen ist mit dem ganzen Umbruch. Verstehe ich vielleicht auch, dass er dann gesagt hat, ja, hey, ich will weg, ich habe Klausel und kaufe das. Der Arteta spielt mit einer Viererkette, mit zwei Innenverteidigern, spielt immer mit einem 4-3-3 oder mit einem 4-2-3-1. Also immer zwei Innenverteidiger. Darum ist das für mich als Floppy eingestuft worden, 52 Millionen als Nicht-Stamm in der Verteidigung, finde ich, ist ein Flop.
Was ich noch schon mal anhängen bei dir, ich kann es verstehen. Ich persönlich sehe ihn jetzt nicht als Flop, weil die Ablösesumme wird erst im nächsten Sommer bezahlt, weil es ist aktuell ein Leih und dann eine Kaufpflicht. Und Arsenal weiss, dass Real den Saliba will und als Real vermutlich ziemlich viel Geld wird, vermutlich auch blättern. Und ich bin mir nicht sicher, aber du könntest noch ablösefrei verlieren. Und ich glaube, dann ist der Incapié und der Mosquera, die sich um Platz 2 oder um einen Stammplatz duellieren. Und ich glaube, dann sieht die Situation aber anders aus. Und ich glaube, da bin ich einfach vorausschauend.
Das ist so, wenn es so wird rauskommen, ist das absolut ein schlauer Move. Und absolut falsch, dass ich ihn als Flop-Transfer eingerankt habe. Ich mache es einfach, wie es Stand jetzt ist. Wenn es so rauskommt, wie du es gesagt hast, absolut, dann haben sie es super, einfach clever gemacht. Ich habe es jetzt einfach so genommen, wie es Stand jetzt ist.
Schorsch, willst du mit deinem letzten Flop-Transfer weitermachen?
Machen wir weiter mit einem Transfer, der einfach preislich nicht so gestimmt hat. Ich meine den Nick Woltemade. Ich meine 85 Millionen für Newcastle, also für Stuttgart, finde ich halt schon viel. Aber ich verstehe, wo das Newcastle das Geld hat. Ich meine, da bist du Money halt, aber ich meine, Woltemade, 85 Millionen ist...
Vor allem, weil er eine halbe Saison performt hat. Genau. Er hat die halbe Saison bockstark gespielt. Extrem stark gespielt.
Muss man sagen, ja.
Aber es war eine halbe Saison gewesen. Und nicht mehr.
Und wenn du für eine halbe Saison überzeugt bist, dass du 85 Millionen kannst ausgeben für einen Spieler, es ist risky, ja, aber wenn es klappt,
ja, dann sagt er in 2-3 Jahren niemand mehr etwas.
Genau, das ist so, ja. Und dann wird er wahrscheinlich auch für mich weiterverkauft. Stand jetzt Marktwert 30 Millionen.
Ja, das ist ja so. Aber Stuttgart hat auch Vorstellungen im Wahn gehabt. Die sind ja Grössenwahn, keine Ahnung. Bein ist ja da mit 65 oder 55 und dann gefunden, nein, wir wollen mehr. Und die ist jetzt halt Newcastle gekommen und hat das gezahlt. Weil ich glaube, Newcastle hat auch einfach gedacht, hey, wir müssen es da irgendeinen haben, weil der Isaac streikt sich ja weg.
Ja, genau.
Und dann ist, glaube ich, wenn er funktioniert, also ich würde es ihm gönnen, wenn er funktioniert im Woltemade und auch Newcastle, er ist ein super Typ.
Und sie sind halt auch ein bisschen ähnlich vom Spielertyp her, sind beide mega gross, können aber gleich dribbeln.
Und sie beide so physisch her.
Ja, und sie können halt auch, sie haben einen guten Abschluss, das hat der Woltemade letzte Saison in der Rückrunde bewiesen. Darum so spielermäßig sind sie eigentlich relativ ähnlich und ich glaube eben, das hat Newcastle auch wollen. Vielleicht ist es halt auch der Grund, warum sie dann halt auch so viel Geld zahlten, weil sie dann vielleicht halt auch unbedingt ihn wollen. Aber Stuttgart hat sich sehr gut verkauft auf dem Markt. Also.
Das ist ja so. Ich mache zum Beispiel bei meinem letzten Flop-Transfer weiter und ich weiss nicht, jetzt gehen vielleicht Meinungen auseinander. Der Name ist heute auch schon gefallen in dieser Folge. Alexander Isak, 145 Millionen. Finde ich erstens zu viel Geld. Zweitens finde ich das nicht geil, wenn ich einen Spieler einfach so wegstreikt. Entweder gibt mir vollen Einsatz oder nicht. Finde ich jetzt, ist meine Meinung. Und ich habe das Gefühl, er passt nicht in die Spielweise von Liverpool. Ich sehe, der Hugo Ekitike hat erstens jetzt schon ein Spiel gesammelt, hat in diesem Spiel performt, also gibt es für mich keinen Grund, als der Arne Slot den Isak jetzt vorhin einfach anstellt Weil der Isak muss sich jetzt auch zuerst beweisen, er hat eine Länderspielpause gehabt, weil er nicht hat in der Startelf dürfen spielen, weil der Gjörgles und der Langa gesetzt gewesen sind, hat dort nicht performt. Und jetzt muss er mit schwacher Leistung, mit viel Erwartung wegen der hohen Ablöse zu Liverpool gehen. Und ich persönlich gesehen, er macht vielleicht so seine 15 Goal, aber das ist für mich kein 145 Millionen Deal. Der muss um die
also seine 15 Goal oder 15 Goal?
5 bis 10, nicht 15.
Ja, also stimmt, ob es funktioniert bei Liverpool, ob das Ganze funktioniert. Eben bei Newcastle hast du gesehen, sie haben einen Stürmer, der seine 20 Goal macht. Das hat er gemacht, hat den Job erfüllt. Ob das Liverpool auch braucht, weiss ich nicht. Sie sind die letzten paar Jahre auch nicht so ein... Also ein Stürmer, ein Flügel haben sie gehabt, der viel Goal geschossen hat, aber ein Stürmer. Der Nunez hat nicht über 20 Goal geschossen, der Schoto hat nicht über 20 Goal geschossen, sie hat nicht einen Stürmer gehabt, so viel Goal gemacht. Der letzte, den ich mich erinnere, der immer gut Goal geschossen hat, war der Firmino.
Ja.
Mit so 17, 18 Goal vielleicht mal. Und dass sie dann jetzt, gut, es kann halt auch sein, dass der Slot jetzt halt mit einem richtigen Neuner spielen will, aber eben, sie haben den EKTK eigentlich schon geholt. Ich finde eben die 140, 145 Millionen schon sehr viel. Aber seine Qualität hat er auf jeden Fall. Und ich habe schon das Gefühl, mehr als 5 bis 10 würde er schon machen. Also 15 ist das Gefühl schon. Aber es ist die 145 Millionen immer noch nicht wert.
Ich stehe auch dazu. Ich meine, eben, 145 Millionen, es ist viel Geld, ja. Aber ich denke, es war mehr der Fall gewesen. Isak, Newcastle wollte gar nicht verkaufen. Erstmal. Und der ist Liverpool gekommen und hat Isak halt überzeugt. Der hat Isak gesagt, du, wenn Liverpool mich will, dann gar nicht. Der Folania, der Club. Darum verstehe ich auch, wieso dass die Fans ziemlich wütend sind auf Isak. Ich meine...
Ja, also die Art und Weise ist schon... Das geht gar nicht.
Das machst du nicht. Also,
und vor allem, ich finde, der Verein Newcastle hat ihm ja ziemlich viel gegeben. Er hat ja sich schon in seiner Karriere viel nicht so gute Stationen gehabt, unter anderem Dortmund. Wo er sich jetzt müssen mit der Tür setzen, neu aufbauen. Und es ist jetzt auch wieder eine Neuumstellung für ihn. Ich weiß nicht, ob ihm das... Vielleicht schwerfällt, das ist jetzt die gleiche Liga, aber trotzdem neue Verein, neue Struktur, neue Mitspieler. Ich glaube, es sind Liverpool ist jetzt, also, ist jetzt schon ein Netzumfeld, auch von den Spielern her. Ich glaube, es sind da schon so, so etwas im Jacke, unbedingt auf Leute. Ich glaube, das ist wirklich so ein Verein, wo wir alle zusammen sind, so ein Team. Und darum, ich persönlich kann als Flop drin.
Ja, verstehe ich.
Ja, verständlich, ja.
Gibt es noch irgendwas, was ich will sagen?
Nein, ich glaube, an dieser Stelle können wir den Podcast, die Folge langsam abschließen. Wir haben, glaube ich, alles gesagt, was wir wollen sagen.
Ja, von meiner Seite ist auch nicht mehr, ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Spotify, wenn euch der Podcast gefallen hat. Unser Podcast kann man auch auf Amazon Music, Apple Music und überall, wo es weitere Podcasts zum Hören gibt, hören. Hört dich gerne eine rein. Hört alte Folgen. Ich gebe euch so einen Keimtipp, vielleicht so Underrated Primes. Dort startet vielleicht jetzt bald eine Serie mit der nächsten Folge. Und sonst würde ich sagen, das war's. Ciao zusammen.
Tschüss.
Ciao zusammen.